müssen mal noch mit, wir müssen mehr mit Cliffhangern arbeiten. Wir müssen, eigentlich sollten wir zum Ende der Folge das Opening aufnehmen. Indem wir erzählen, über was wir uns unterhalten haben und so Cliffhanger-mäßig praktisch dann reinstarten. Indem wir jetzt einfach sagen, das war jetzt schon eine geile Aufzeichnung, Sascha. Vor allem das mit der goldenen Spirale, was wir da rausgefunden haben, das war echt, das war schon...
Ja, das war schon mindblowing.
Das war mindblowing, genau, das war mindblowing.
Und wer hätte das gedacht?
Und dann noch die zwei Supernasen.
Die zwei Supernasen, da wärt ihr nie drauf gekommen.
Ja, aber wer das jetzt hören will, der muss halt einfach zuhören. Ich glaube, sowas sollten wir eigentlich an Anfang setzen, dann hören die Leute bis zum Schluss zu. Und ja, am Schluss kriegt ihr noch einen Gutscheincode.
Ja, das werde ich irgendwann mal bei Instagram einführen.
Nee, ich habe so McDonald's-Gutscheine.
Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Moin, moin, herzlich willkommen hier aus dem Süden.
Und moin, moin aus dem Norden.
Ja gut, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du Hallo sagst.
Ja, oder Grüß Gott.
Nee, Grüß Gott ist schon wieder Bayern.
Ja, das ist schon wieder Bayern, ne? Ah, jajaj. Ich war zu lange nicht mehr unten.
Grüß Gottle. Ist auf Schwäbisch. Grüß Gottle. Ja, wir wollen uns jetzt aber heute nicht über Grüß Gottle und Moin Moin unterhalten, sondern wir haben uns das Thema Bildgestaltung für heute ausgesucht. Das ist ein sehr weites Thema, sag ich mal. Ja, gucken wir einfach mal, wo es hinführt, ob wir vielleicht zwei Folgen draus machen, aber wir beginnen einfach mal. Würde ich sagen.
Ja.
Herr Kollege,
fange doch einfach mal mit Bildgestaltung an und das, was eigentlich, oder was heißt eigentlich, es haben bestimmt schon viele gehört, Bildgestaltung soll man doch immer die, oder nicht immer, aber oft die dritte Regel, also ich höre das immer so im Ohr im Englischen, aber im Deutschen wird das, glaube ich, Drittelregel genannt, wenn du dein Bild gestaltest und du möchtest dein Fokuspunkt, also der Mittelpunkt deines Bildes soll, sagen wir mal, schön dargestellt werden, vor allem wenn wir jetzt im Landschaftsverhältnis sind, also dass das Bild breiter ist als hoch, dann lohnt sich das eigentlich immer, die Drittelregel anzuwenden, sprich, wenn du jetzt ein Model hast, dann teilst du das Bild durch drei und dann stellst du es dahin oder legst deine Kamera so an, dass das Model jetzt an einem Drittel steht. Das kann man natürlich auch später noch machen, aber es lohnt sich ja nicht immer, das schon in der Kamera festzulegen.
Ja, im Prinzip führt es ja oft, also man sagt auch oft der goldene Schnitt dazu. Wobei das nicht ganz stimmt.
Ja, das ist nämlich das, das wäre halt der goldene Schnitt. Oder auch,
goldenen Schritt habe ich.
Oder auch die Fibonacci-Folge wird das, oder ist es auch darunter bekannt. Das ist ein anderes Verhältnis. Das ist kein Drittel, sondern irgendwie 1,6. Zu 1, ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
1,618339887. Ach. Das ist eine unendliche Kommazahl.
Ja, das ist, ja, mathematisch kannst du das nur so benennen. Und genau, das sind so zwei Bildgestaltungsmöglichkeiten, die harmonisch auf das Auge wirken. Also das ist komplett universell auf der ganzen Welt. Das wird für jeden Menschen auf der Welt, also sagen wir mal für die meisten, fast alle, egal aus welchem Kulturkreis du kommst, sieht das für die immer schön und harmonisch aus.
Ja, jetzt komme aber ich ins Spiel, weil ich bin ja ein Mensch, ich hinterfrage gern. Und für mich hat sich die Frage gestellt, warum wirkt das harmonisch, und habe mich mal ein bisschen mehr mit dem goldenen Schnitt befasst. Und um sie Prozent auszudrücken, 61,8 zu 38,2% sind der goldene Schnitt. Der lässt sich über eine mathematische Formel errechnen. Das Gott, gestern habe ich sie dir geschickt, ich weiß sie gar nicht mehr auswendig. x0 minus 1 gleich x oder so irgendwas.
Ja, du hattest sie mir geschickt, warte.
Ja, genau, hier, wo denn?
Nein, bin ich schneller als du?
Ja, genau, x Quadrat minus x minus 1 gleich 0. Im Prinzip lässt sich daraus auch die, wie du erwähnt hast, Fibonacci-Folge herleiten und das ist praktisch immer die, die, sie beginnt mit 0, 2, 2 und dann werden die letzten zwei Zahlen miteinander addiert, also 2 plus 2, 4, dann ist es 0, 2, 2, 4, dann werden 4 und 2 addiert, dann kommt 6, dann werden 6 und 4 addiert, da hat man 10, dann werden 10 und 6 addiert, dann hat man 16 und so weiter und so fort. So, und warum wirkt das Ganze auf uns harmonisch? Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Fibonacci-Folge überall in der Natur vorkommt. Die Blüten einer Rose zum Beispiel sind nach den Verhältnissen der Fibonacci-Folge angeordnet, dass die Blüten sich nicht überlappen und so den größten Sonnenausbeute haben, die sie haben können. Ein Schneckenhaus ist nach der Fibonacci-Folge aufgebaut. Die Kerne einer Sonnenblume sind nach der Fibonacci-Folge angeordnet. Wenn ihr das genauer wissen wollt, ich könnte es euch jetzt erklären. Aber am besten, da gibt es viele YouTube-Videos zur Fibonacci-Folge. Da ist es genau erklärt. Und da der überall in der Natur vorkommt und unser Auge das unterbewusst wahrnimmt, wirkt für uns halt ein Bild, das nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ist, harmonisch. Da jetzt aber in der Hektik eines Shootings mal schlecht 61,8% des Suchers ausrechnen kann. Gut, man könnte sich mit dem Edding auf einen objektiven Punkt machen. Mm. Ist aber auch schlecht. Deshalb gibt es einfach die Drittelregel, um das Ganze zu vereinfachen. Sprich, ich setze markante Bildpunkte auf ein Drittel meines Bildes. Entweder auf der breiten Seite oder auf der hohen Seite. Bei der Landschaft zum Beispiel hat sich bewährt, wenn der Horizont auf dem oberen Drittel ist.
Ah, es kommt drauf an.
Zum Beispiel in den Wolken eine richtig interessante Formation habe, eine interessante Wolkenformation habe, dafür nur Gras, dann setze ich einfach die Rasenfläche aufs untere Drittel.
Ja, genau.
Aber wenn ich es irgendwo zwischen Ende und dem Drittel setze oder irgendwo so in die Mitte, dann wirkt es nicht so harmonisch, wenn es auf dem Drittel sitzt.
Ja, witzig.
Oder ich fotografiere jetzt aufs Meer und habe links noch so einen Küste mit einem Felsüberhang. Dann setze ich den Felsüberhang links ins Drittel vom Bild, weil es einfach harmonischer wirkt auf den Betrachter, wie wenn jetzt der Fels in der Mitte sitzt.
Ja, witzigerweise finde ich, ja, wenn du den Horizont beim Landschaftsfoto, sagen wir mal, du hast das Meer jetzt, das ist ein gutes Beispiel, und du hast den Horizont genau in der Mitte, dann sieht das gar nicht so geil aus. Also es sieht echt wesentlich besser aus, wenn du das auf irgendeinem Drittel machst. Und da kann man auch richtig penetrant sein. Also ich bin
natürlich
da ganz...
Natürlich gibt es auch zu jeder Regel eine Ausnahme. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sonnenuntergang am Meer fotografiere und der Sonnenuntergang spiegelt sich auf der Wasserfläche, dann setze ich den Horizont auf die Mitte, sodass ich Spiegelung und Sonnenuntergang beide zur Gänze drauf habe. Da kann ich dann eine Ausnahme machen von der Drittelregel. Da macht es auch Sinn. Weil Regeln sind da, um gebrochen zu werden, wenn es sinnvoll ist. Beim Porträt beispielsweise setze ich die Augenlinie immer aufs obere Drittel vom Bild. Wenn ich es drunter habe, dann habe ich zu viel Kopfluft, sage ich mal. Und wenn ich es drüber habe, dann schneide ich zu viel vom Kopf ab.
Ja, es sieht ja auch ziemlich merkwürdig aus, wenn zum Beispiel die Augenlinie unter der Hälfte ist. Das, genau. Das sieht auch ganz merkwürdig aus. Ihr könnt es auch mal testen. Also macht mal wirklich Fotos falsch. Also es klingt irgendwie doof, aber man sieht sofort, irgendwas stimmt da nicht.
Aber ebenso ist auch, wenn ich jetzt, ich habe in einem Bild immer eine Kommunikationsrichtung. Wenn ich jetzt jemand frontal fotografiere, dann habe ich eine wirklich frontale Kommunikationsrichtung. Wenn ich den dann, also wirklich Porträt, nur so von Brust, also Brustwarze bis Haaransatz, sage ich mal, fotografiere und der guckt frontal in die Kamera und ich setze den aber links oder rechts ins Drittel, dann wirkt das falsch, weil die Kommunikationsrichtung der Person aufgrund der Positionierung vom Kopf nach vorne ist und dann muss der in der Mitte sein. Dann wirkt es wieder harmonisch. Wenn allerdings die Person den Kopf nach links oder nach rechts dreht oder die Schultern eindreht nach links oder nach rechts, dann ins Drittel setzen, weil dann ist die Kommunikationsrichtung der Person zur Seite.
Mhm.
Und da ist es ganz wichtig, die Kommunikationsrichtung immer Richtung Bildmitte, nicht Richtung Bildrand.
Ja, sieht auch harmonischer aus, also sozusagen, dass der Porträtierte oder die porträtierte Person, das ist auch ein Zungenbrecher, wenn die in das Bild immer schaut, auch wenn sie jetzt am Rand steht. Ich muss aber ehrlich gestehen sagen, dass ich die Regel auch mal gebrochen habe, denn es kann auch sehr interessant aussehen, wenn eine Person, sagen wir mal, am Rand des Bildes steht und rausschaut. Das hat auch etwas sehr Mystisches, weil man sich fragt, was oder wohin guckt sie?
Was natürlich auch ein Grund ist, die Regel zu brechen, wenn ich eine Person fotografiere und die steht jetzt zum Beispiel irgendwo an einem Berg und schaut in die Ferne. Dann setzt sich die Person, dann macht es Sinn, die ans Drittel zu setzen, dass ich halt sehe, sie guckt in die Ferne.
Mhm.
Und wenn wir jetzt bei Kommunikationsrichtung waren, da kommen wir jetzt zur Psychologie. Wenn die Person auf dem Bild nach rechts schaut, also nach rechts ins Bild, egal ob das jetzt ein Porträt ist oder eine Ganzkörperaufnahme, sobald die Person nach rechts gewandt ist, signalisiert das was Positives. Der Körper meint unterbewusst oder das Gehirn meint unterbewusst, die Person kommt gerade. Wenn sich die Person aber nach links ins Bild wendet, signalisiert es dem Körper oder dem Gehirn, nicht dem Körper, die Person geht und hinterlässt mehr oder weniger ein negatives Gefühl beim Betrachter. Also je nachdem, was ihr dann auslösen wollt, könnt ihr auch mit der Blickrichtung der Person spielen. Wenn die Person jetzt am linken Bildrand steht und nach rechts guckt, signalisiert es dem Betrachter was Positives, weil er halt meint, die Person kommt jetzt gerade.
Mhm. Ja, da gibt's auch das gute Beispiel mit dem Flugzeug. Wenn das Flugzeug nach rechts gewandt ist und ganz links ist, sieht es halt aus, als wenn du auch nur einen Himmel hast, also keinen Anhaltspunkt, dann sieht es so aus, als würde das Flugzeug gerade starten. So, wenn das Flugzeug ganz rechts ist und nach links zeigt mit der Schnauze, sag ich mal, dann sieht es aus, als würde es gerade landen, auch wenn du im Hintergrund nur einen Himmel hast oder so. Das ist total witzig. Was wir so unterbewusst sozusagen speichern, obwohl das eigentlich, ja, auch selbst wenn du gar keine Anhaltspunkte hast, dann macht es schon oder hast du trotzdem so unterbewusst, speichern wir uns gewisse Sachen ab in Bildern. Das ist total verrückt.
Ja, genau. Und also die Drittelregel ist in meinen Augen eine der wichtigsten Regeln in der Fotografie. Man sollte sie bewusst einsetzen und wenn man sie bricht, dann bewusst brechen, aber mit Sinn und Verstand.
Oder auch ohne Verstand.
Also ja, wie Sascha schon gesagt hat, einfach mal rumprobieren. Nehmt euch mal jemand und macht mal Porträts mit einer frontalen Blickrichtung, mal links, mal rechts, mal mittig. Dann lasst ihn mal zur Seite gucken. Macht ein Bild links, rechts, mittig. Setzt einfach mal den Horizont nach oben, nach unten, in die Mitte. Probiert einfach mal aus und ihr werdet sehen, die Drittelregel hat ihre Daseinsberechtigung. Ihr könnt es natürlich ganz genau machen und 61,8 und 38,2% nutzen, dann habt ihr einen goldenen Schnitt. Aber im Prinzip mit dem Drittel ist es einfacher. Meine Katze randaliert. und jetzt kommen wir zu einem ganz klasse Tipp. 99,9% der Kameras, möchte ich behaupten, können ein Gitter einblenden, das das Bild horizontal und vertikal dreiteilt.
Ja, das würde ich fast unterstreichen. Meine, ich habe ja auch relativ alte Spiegelreflexkameras. Und wenn du die auf den Live-View-Modus stellst, dann hast du immer ein Drittel Gitter. Manchmal musst du das anmachen in den Menüs, aber manchmal ist es eigentlich so schon fertig.
Genau. Die Spiegellosen können es auf jeden Fall anzeigen im Sucher auch.
Ja.
Bei meiner 5D bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, die blenden das auch im Sucher ein, die 5Ds.
Ja, zur Not kannst du dir eigentlich merken, wo deine Fokuspunkte sind.
Genau.
und dir die Fokuspunkte merken, die sozusagen an den Dritteln anliegen.
Aber ich bin zu 99% sicher, die 5D kann das einblenden. Was ich weiß, bei meiner 400D damals, die konnte es nicht einblenden, da konnte ich aber die Mattscheibe tauschen in verschiedene Ausführungen. Eine mit Raster oder eine mattere Mattscheibe, dass sich besser fokussieren lässt und so weiter und so fort. Also Mattscheibe ist praktisch das Teil zwischen Spiegel und Sucher, wo das Sucherbild über den Spiegel drauf projiziert wird. Und die gibt es auch mit dem Drittelraster zum Beispiel. Dadurch lässt sich das Ganze mit der Drittelregel vereinfachen und ja, probiert es einfach aus.
Ja, und bei Photoshop oder auch bei Affinity Photo hat man beim Crop-Tool werden diese Overlays angezeigt. Und da hat man auch schon dieses Drittel, diese ja, Drittelraster. Da hat man auch das, oh Gott, wie nennt man denn jetzt die Schnecke? Muss ich jetzt gerade mal suchen. Ja, die goldene Spirale hat man da als Overlay oder die goldenen, the golden triangle nennt man das. Also da hast du halt auch schon alle möglichen Overlays jetzt in Nachbearbeitung, um jetzt wirklich, wenn du jetzt wirklich ganz präzise sein willst, so und sagst, okay, das Auge von ihr möchte ich jetzt, oder das scharf gestellte Auge von ihr möchte ich wirklich auf den Punkt haben von meinem, von der goldenen Spirale. Dann kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich mit dem Crop-Tool, arbeite ich so, dass wirklich das dann da endet. Also so nette Spielereien, um wirklich vieles zu perfektionieren, wenn man das möchte.
Ja, genau. Und eine genauso wichtige Regel wie die Drittelregel, ich sage das mal auf Englisch, weil es sich da einfach besser anhört, Fill the Frame nennt sich das Ganze. Nutzt euer Bild aus. Fotografiert euer Motiv formatfüllend. Also wenn ihr jetzt ein Porträt von jemand fotografiert und es geht wirklich nur um die Person, dann macht es keinen Sinn, dass einfach über dem Kopf die Hälfte vom Bild leer ist. So viel Kopfluft sieht blöd aus. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Blüte Makro fotografiert, bringt es oder ist es weniger interessant für den Betrachter, wenn die klein auf der linken Seite unten irgendwo zu sehen ist, wie wenn sie einfach formatfüllend das komplette Bild ausfüllt. Wenn ich jetzt keinen wahnsinnig interessanten Hintergrund habe, sondern es ist einfach nur weiße Wand, Person oder grünes Gras und Tier, sage ich jetzt mal, dann macht es Sinn, formatfüllend zu fotografieren. Ihr könnt es na klar auch im Beschnitt lösen nachher, aber dann verschenkt ihr Pixel. Mhm.
Da könnt ihr auch das, da könnt ihr auch das Stichwort Negative Space mal aufrufen. Was aber tatsächlich, um mal so ein ganz, so eine ganz andere Bildgestaltung anzusprechen, ist beim Minimalismus. Da arbeitet man tatsächlich auch viel mit vielen Flächen, die, sagen wir mal, wo eigentlich nichts ist, um es ganz platt zu sagen. Also so ein Beispiel wäre jetzt ein Boot auf dem Wasser. Und du hättest jetzt nur Nebel. Und du würdest nicht mal irgendwie Pflanzen sehen oder vielleicht noch mal so drei Vögel im Himmel. Aber das wär's. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für Minimalismus in Bildern, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich hier extra so viel Platz. Und das ist dann der Stilmittel. Also es ist dann wieder das Brechen der Regel.
Genau, auch da die Regel dann brechen, wenn es Sinn macht. Wenn ich jetzt, klar, um bei deinem Beispiel zu bleiben, so ein Gefühl von Ruhe und ich sage jetzt mal Verlorenheit vermitteln will, weil das Schiff einfach im Nebel auf dem großen Meer verloren ist, macht es natürlich keinen Sinn, das Schiff formatfüllend zu fotografieren. Das macht nur Sinn, wenn es auf dem Bild um das Schiff an sich geht. Wenn das Bild aber die Situation darstellen soll, dann kann man das natürlich auch kleiner machen. Auch da wieder die Regel brechen, wenn es sinnvoll ist. Wie mit allen Regeln.
Ja, Regeln brechen, das macht manchmal echt Spaß.
Und wenn wir gerade bei Wasser sind, achtet drauf, dass wenn ihr das Wasser fotografiert und ihr habt den Horizont im Bild, dass der Horizont komplett gerade ist. Oh, sonst läuft irgendwann die Nordsee aus.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist schon öfters passiert. Da mussten wir einfach alle wieder die Wasserhähne anmachen und das Wasser reinlassen. Das ist teuer.
Ja, also gerade bei Meer und so, wenn der Horizont drauf ist, achtet drauf, dass er gerade ist. Und wenn er schief ist, dann gewollt. Dann am besten 45 Grad, dann sieht das aus wie der will das so.
Oh, nee, da kriege ich, oder kriege ich Schweißausbrüche.
Ich mache das wahnsinnig gern. Schräge Bilder fotografieren. Weil wenn irgendwo ein Brautpaar läuft oder so, mache ich wahnsinnig gern.
Ja, habe ich jetzt öfters probiert, so auch so mit Tieren etc. Es sieht irgendwie immer, also mir gefällt es nicht. Also,
das ist Geschmackssache.
Wo das gut funktioniert, so wenn du wirklich von einer sehr niedrigen Perspektive bist, so Kniehoch und dann Person nach oben fotografierst und tiltest dann so ein bisschen den Screen, dann hat das halt so, ja, so eine Action. Weißt du, wie ich meine? Das hat so ein Gefühl von Aktion und vielleicht so ein bisschen, ja, Wildheit, kann man schon fast sagen.
Ja, was haben wir noch für Regeln? Vordergrund macht Bild gesund, sage ich immer ganz gern. Das heißt, wenn ihr irgendwas im Vordergrund habt, nehmt es ruhig mit drauf. Wenn ihr jetzt beispielsweise in einen Raum hinein fotografiert, nehmt ruhig noch den Ansatz von der Türe mit drauf im Vordergrund. Das macht die ganze Szene einfach stimmiger. Oder wenn ihr jetzt irgendwie das Model im Wald habt, dann könnt ihr auch gern so fotografieren, dass noch einige Zweige vom Baum oder dass ihr so durchs Gebüsch fotografiert, dass ihr praktisch wie so ein Rahmen aus Zweigen um euer Motiv habt. Das sage ich auch ganz, ganz gerne, dirtying the frame dazu. Macht den Rahmen schmutzig.
Ja, es führt ja aber auch die Augenlinie, also es führt ja den Betrachter ja zum Model. Also es ist eigentlich immer eher positiv als negativ. Außerdem ist es meistens ja so, dass der Vordergrund dann so out of focus ist, dass du das ja ahnst, also du weißt, ah, okay, das sind jetzt Blätter oder irgendein Grüne, kann der Kopf sich das sozusagen schon vorstellen. Aber es rahmt das Model wirklich immer toll ein, wie du das schon gesagt hast. Das mache ich immer gerne. Und da kann man auch richtig viel rumspielen. Gerade wenn du im Park bist oder so, dann gucke ich immer erstmal ins Gestrüpp, irgendwann so. Das ist ja auch das Ding. Du kannst ja auch Fotos einmal mit Rahmen machen und einmal ohne. Kommt aber auch immer auf die Location drauf an manchmal. Ja. Manchmal geht das nicht.
Also ich nehme eigentlich immer ziemlich gern Sachen in Vordergrund. Und jetzt, das ist dann aber auch wieder situationsabhängig, wenn ich jetzt wie ein Beispiel in einen Raum rein fotografiere und ich habe die Türe mit drauf, dann mache ich die Blende relativ zu, dass die Türe eben auch noch scharf als Türe zu erkennen ist. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen Zweig oder eine Blüte oder so ein Kirschblütenzweig im Vordergrund habe, mache ich die Blende auf, dann wird er schön unscharf. Dann ist er nicht zu dominant, weil ich muss auch darauf achten, wenn ich jetzt natürlich ein dezent gekleidetes Model habe und ich habe im Vordergrund so einen Kirschblütenzweig, der halt schon relativ auch von der Helligkeit und der Farbe her mit seinem Rosé-Ton ziemlich dominant ist und ich mache den komplett scharf, weil die Blende zu ist, dann stiehlt er dem Model die Show. Dann muss ich die Blende aufmachen, dann wird er unscharf und ich habe ein schönes Bouquet, das das Model praktisch einrahmt. Oder wenn ich jetzt mal bei der Landschaftsfotografie von den Weinbergen runter fotografiere auf die Stadt, dann kann im Vordergrund gern noch die eine oder andere Weinrebe zu sehen sein, links und rechts durch dich durchfotografieren. Die können dann aber auch gerne scharf sein. Das ist da überhaupt gar kein Problem. Das macht das Bild nur interessanter.
Da würde ich tatsächlich auch empfehlen, mehrere Aufnahmen zu machen und im besten Fall dann in der Nachbearbeitung so eine Art Fokus-Stacking zu machen, dass ihr den Vordergrund einmal scharf habt und den Hintergrund und die beiden Fotos dann zusammenführt. Aber das ist noch ein ganz anderer Schnack.
Genau. Und wo du gesagt hast, das leite die Blicke aufs Model. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Blicke aufs eigentliche Motiv zu leiten, indem man einfach Linien nutzt. Wenn ich jetzt irgendwo eine Straße habe und in der Nähe der Straße steht mein Motiv, ein Haus, ein Baum, ein Reh, irgendwas, dann kann ich es von der Perspektive her, dann gehe ich einfach 2-3 Schritte nach links oder nach rechts, dass die Straße auf mein Motiv zuführt. Dann wird das Auge auch von den Linien der Straße oder wenn es jetzt ein Steg ist am See und ich habe jetzt einen Sonnenuntergang über dem See, dann positioniere ich mich so, dass ich den Sonnenuntergang am Ende vom Steg habe. Dann führt die Linie vom Steg den Blick des Betrachters auf mein Motiv, auf den Sonnenuntergang, auf das Haus, auf den Baum, auf was auch immer drauf zu. Oder wenn es ein Boot ist oder sonst irgendwas. Hm. Einfach Linien nutzen, wenn es sinnvoll ist, natürlich nur. Wie immer.
Ja, also das benutzen auch, es wird auch im Grafikdesign auch benutzt, dass du so gewisse Führungslinien hast, die in das Bild reinführen und dann, dass das Auge sozusagen geführt wird und selbst gerne darf auch im Kreis sein oder halt zu einem Punkt hinzu. Da kann man halt viel spielen, also gerade mit Perspektive, ne? Machst einen Schritt nach rechts und dann sieht das schon ganz anders aus.
Richtig. Deshalb, beim Fotografieren ist wichtig, nicht statisch auf einem Punkt zu stehen und von da aus sich im Kreis zu drehen und zu fotografieren. Statisch wie so eine Blitzersäule, sondern bewegt euch, macht einen Schritt nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Da ist auch, wenn jetzt störende Elemente im Bild sind, macht alles aus den Bildern raus, was stört. Wenn ihr jetzt irgendwo jemand fotografiert, der auf einer Parkbank sitzt und neben der Parkbank steht ein Mülleimer, dann könnt ihr das nicht frontal fotografieren, weil da ist der Mülleimer mit drauf und der stört einfach. Man kann hinterher rausstempeln, wenn es denn unbedingt sein muss. Man kann sich aber auch die Arbeit sparen, indem man einfach 2 Schritte nach rechts oder links macht, das Bild ein klein bisschen schräg auf die Parkbank fotografiert, dann ist der Mülleimer weg. Und ich habe jetzt ein Straßenschild, das so im Prinzip der Person aus dem Kopf raus wächst, weil es genau dahinter ist.
Ja.
Dann gehe ich auch 2-3 Schritte nach links oder nach rechts. Im Zweifel, wenn ich ein Frontalporträt will, dreht sich die Person einfach ein kleines Stück mit und ich kann das Motiv fotografieren ohne das Straßenschild im Hintergrund. Weil wenn das wie so eine Antenne ein Stoppschild bei jemandem aus dem Kopf wächst, das sieht halt einfach immer blöd aus. Es sieht aus wie ein Teletubby.
Ja, das gilt auch für Querlinien, also irgendwelche Linien, die durch den Kopf oder durch den Körper, also vor allem durch den Kopf, weil das natürlich sehr das einprägsamste Bild ist oder das, wo das Auge zuerst hingeht. So Linien, die durch den Kopf gehen, das kann auch manchmal sehr irritierend sein und sollte man versuchen zu vermeiden.
Richtig. Also ändert eure Blickwinkel, ändert die Perspektive, geht mal tiefer, geht mal höher, geht mal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, geht 2 Schritte auf euer Motiv zu oder davon weg. Einfach, wenn um störende Elemente, die nicht aufs Bild sollen, rauslassen. Wirklich nur das ins Bild, was drauf soll, alles andere stört. Das ist genauso, den Fehler habe ich schon so wahnsinnig oft gemacht. Ich hatte eine mördergeile Bildidee, ja. Dann sage ich hier, komm, wir gehen in den Wald, machen da das Bild. Und dann ist im Hintergrund einfach so wahnsinnig viel los, weil dann steht hier ein grüner Baum und dann ein gelber Baum und dann ein roter Baum und da ist Gestrüpp und da ist ein toter Baum. Und da ist im Hintergrund so viel los, dass keiner mehr auf das eigentliche Motiv achtet, das sich davor irgendwie versucht in Szene zu setzen, weil einfach der Hintergrund das Bild total überlagert, weil so viele störende Elemente drin sind. Dann entweder ich wechsle die Location oder ich mache einfach meine Blende auf und der ganze störende Scheiß, sag ich jetzt mal, ist praktisch im Bouquet verschwunden. Dann habe ich aber das Risiko, wenn jetzt beispielsweise irgendwo Licht durch die Bäume bricht, kriege ich durch das Bouquet weiße, helle weiße Punkte ins Bild, die auch vom Motiv ablenken. Also macht euch Gedanken bei eurem Motiv, überlegt euch genau, wo wollt ihr es fotografieren und achtet darauf, dass nichts im Bild etwas stört oder dass einfach im Hintergrund zu viel los ist. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das mache, und das passiert mir immer wieder der Scheißfehler. Immer, ich weiß es und ich mache es trotzdem falsch. Mhm. Und jedes Mal kriege ich Ärger von Claudia und ich sage, ach Schatz, auf dem Bild ist mir schon wieder zu viel los. Hast du wieder nicht aufgepasst? Und leider hat sie recht. Mhm.
Ja, bei Naturaufnahmen kann ich noch den Tipp geben, wenn ihr jetzt eine Landschaft fotografiert und da würde ich euch den Tipp geben, zwischen, sagen wir mal, ihr habt einen markanten Felsen und einen alten Turm, so eine alte Ruine und vielleicht noch irgendwie einen Wald im Hintergrund, versucht, dass die möglichst voneinander getrennt sind. Also, dass nicht irgendwie der Berg und die alte Ruine im Vorder- und Hintergrund sich überschneiden. Also, das kannst du natürlich auch mit Porträts machen. Aber versucht sie entweder Berg im Hintergrund, der umrahmt sozusagen komplett die Ruine im Vordergrund oder halt der Berg links und der Berg rechts, dass da auf jeden Fall so eine Lücke ist. Also hier und da Lücken sind sehr gut, um das diese Point of Interest sozusagen zu trennen. Weil das kann manchmal, also das ist dann wirklich fine Detailarbeit, aber das kann schon, ja, so ein Money Shot kann das schon so unterscheiden, wenn du da wirklich darauf achtest, dass so gewisse Punkte im Bild auch so ein bisschen Abstand haben.
Genau, und dann aber eventuell darauf achten, dass es symmetrisch ist. Also Berg, Tal, Berg, ewig nix, Bildrand sieht blöder aus wie Berg, Tal, Berg, Bildrand.
Genau.
Also dass ich links und rechts, ich sag mal, gleich viel oder ähnlich viel Berg hab wie Tal in der Mitte. Oder wenn jetzt eine Burg zwischen zwei Waldstücken steht, das Waldstück links und das Waldstück rechts von der Burg ähnlich viel oder genauso viel Platz im Bild bekommen wie das jeweils andere. Mhm. Der Mensch liebt Symmetrie. Das ist ja auch so ein Schönheitsideal. Ein symmetrisches Gesicht gilt als ist so ein Schönheitsideal und wird von Menschen unterbewusst als sehr, sehr schön wahrgenommen, weil wir einfach als Menschen auf Symmetrie getrimmt sind. Vom Unterbewussten her schon, durch die Natur, weil da auch alles eigentlich symmetrisch aufgebaut ist. Und sobald irgendwie eine Unsymmetrie reinkommt, sei es jetzt vom Motiv oder sei es vom Licht, wirkt es auf den Betrachter etwas strange oftmals.
Wenn ihr dann mal Porträts spiegelt, sieht der Mensch auch total anders aus. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt oder getestet habt. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch irgendeine App. Aber wenn du das Gesicht genau in der Mitte teilst und das dann spiegelst, hast du dann drei verschiedene Porträts. Also einmal das richtige, nicht bearbeitete. Und dann nochmal zwei Menschen von der Gesichtshälfte. Das ist total irre.
Ey, das macht mich so wahnsinnig. Ich habe ja für meine Internetseite Bilder von mir gemacht. Ja, und das eine ist dann links und rechts steht Text und die nächste Spalte ist dann, Zeile ist dann rechts Text und links, Rechtsbild und links Text und so weiter. Da habe ich mir die Bilder angeordnet und habe gedacht, ach guck mal, hier guckst du jetzt aber aus dem Monitor raus. Also hier, das Bild war rechts vom Text und ich habe nach rechts geguckt. Ist ein bisschen blöd, ich will da zum Bildmitte hingucken. Und da habe ich das Bild gespiegelt. Ich habe gedacht, Alter, nee. Nee, das geht nicht. Ich brauche ein anderes Bild.
Ja.
Das geht nicht. Ich brauche ein anderes Bild. Das Bild war geil, als ich nach rechts geguckt habe. Dann habe ich nach links geguckt und das Bild war scheiße. Also wenn ihr das mal spiegelt, ihr merkt, es ist einfach, vor allem wenn ihr euch selber spiegelt, ihr seht einfach strange aus.
Ja, oder auch wenn ihr, sagen wir mal, ihr kennt einen Star wirklich gut so vom Gesicht. Und da ist dann mal ein Bild gespiegelt. Ich weiß nicht, warum das hier und da mal gemacht wird. Du wirst sofort erkennen, ah, das Bild ist gespiegelt. Also das ist auch ganz merkwürdig.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in einer idealen Welt aussieht, macht durch eure Mitte vom Gesicht eine Teilungslinie, kopiert die rechte Seite vom Bild, spiegelt sie und packt sie an die rechte Seite dran. dass ihr praktisch zweimal die rechte Seite zu einem Gesicht zusammenfügt oder zweimal die linke Seite, je nachdem, was eure Schokoladenseite ist.
Das wollte ich eigentlich vorhin ausdrücken. Ich glaube, das war nicht eindeutig genug.
Also bei Karl Dall würde ich jetzt die Seite mit dem Hängeauge nehmen.
Ich glaube, da kannst du gar nichts mehr machen. Das ist ja nicht schon irgendwie vor ein paar Jahren.
Ja, aber es gibt ja noch Bilder von dir.
Leider. Oh, das war, glaube ich, zu aggressiv.
Warte, das muss ich immer. Karl Dall. Tot.
Ich glaube, der ist letzt gestorben.
Sterbedatum 23. November 2020. Tatsache, hätte ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ist noch zu früh, oder? Ist noch zu früh, um Jokes zu machen.
Ja, aber ich fand den auch immer witzig. Also,
ja, der war witzig, dann, der galt aber immer als Arschloch.
Ja, das mag sein. Aber er war witzig.
Mama, waren das, kein Arschloch. Waren das nicht die zwei Nasen? Ah, nee, das war Mike Krüger und
Thomas Gottschalk.
Thomas Gottschalk, die Supernasen.
Ja, die waren doch auch, glaube ich, so eine. War das nicht so eine Trucker-Serie?
Eine Trucker-Serie? Oh nee, ich glaube, ich weiß nur, dass die Film zwei Filme gemacht haben. Die Nasen und die Supernasen, irgend sowas.
Ja, aber ich glaube, das war so ein LKW-Trucker-Road-Movie.
Irgend sowas, genau.
Super.
Wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Der Abdrift ist zu hart.
Die Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
Das sind so Filme, die dreht man in 4 Wochen ab.
Ja, aber ich glaube, die hatten noch eine. Thomas Gottschalk Film LKW-Fahrer.
Der Superstau?
Nee, die zwei Nasen tanken super.
Oh, wow, deutsche Titel sind super.
Ach Gott, das habe ich mit 5 oder mit 6 angeguckt oder so. Ich,
ja,
ich kann
Mann.
Mich noch tatsächlich dran erinnern.
Das war Ende der 80er. Also für alle Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was wir jetzt sagen, das war Ende der 80er.
Ja, also guckt euch den Film mal bei keine Ahnung, ob es denn bei Netflix, Amazon, Max.
Das gibt's bestimmt bei YouTube.
Ja, aber nur ausschnittsweise. Guckt euch an, das ist ein geiler Film. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch geil finde, aber damals fand ich ihn geil.
Ach, damals als Kind fand man viel geil.
Ja, vor allem, das war ja dann mit LKW fahren und so. Und mein Vater hat früher LKW gefahren. Also jetzt, ich glaube, am Wochenende nur. Und da war ich dann ab und zu mal mit auf Tour. Und ich fand es immer mega geil, da auf dem LKW rumzuhocken. Aber das war auch in den 80ern noch was anderes für heute. Weil heute, da fährst du nicht durch die Gegend, da stehst du im Stau.
Ja, es war früher ein bisschen romantischer. Tatsächlich ist einer meiner Lieblingsfilme damals, so wie heute immer noch, Convoy, falls du den kennst.
Den kenn ich nicht.
Den kennst du nicht. Das ist ein Film mit Chris Christopherson und, oh Gott, ich kann den, werde den Namen
Chris
wieder falsch.
Chris Christopherson ist doch ein Country-Sänger.
Ja, ja, und der Bösewicht in dem Film war Ernest Borgnine. Und Ernest Borgnine war früher in Western-Filmen schon immer der Bösewicht. Und wenn du Convoy guckst, unter der Prämisse, dass das ein Neon-Western ist, dann siehst du den Film mit ganz anderen Augen. Weil ich behaupte mal, der Film ist ein Western verpackt in die Neuzeit, also damals in den 70ern, Ende der 70er ist das ein Film. Da geht es um Aufstand von Truckfahrern und die bilden dann so eine Art Streikkonvoi. Klingt alles so banal, aber es ist heute noch immer noch ein super Film. Das ist echt so eine Perle. Und damals als Kind habe ich einfach nur gedacht, oh, geil, LKWs. Und habe ihn jetzt irgendwann mal als Erwachsener nochmal geguckt und habe gedacht, Mist, das ist immer noch ein guter Film.
Convoy heißt er.
Ja, Hammer.
Ich glaube, den ziehe ich mir nachher noch rein. Genauso, ich mir unbedingt jetzt mal angucken will, I Spit on Your Grave, Déjà Vu. Das hat letzte Bekannte von mir gepostet, dass sie den abends angeguckt hat mit ihrem Mann und der Film soll wohl so grottenschlecht sein. Oh. Beschissene Dialoge, beschissene Story, aber viel Blut. Und da habe ich mal gegoogelt und er hat bei Moviepilot 1,5 von 5 Sternen.
Autsch.
Und ich glaube, den muss ich mir echt mal, also zumindest mal ansatzweise reinziehen, weil was so schlecht ist. Das muss man erlebt haben.
Ja, der Titel ist gut.
Das ist eigentlich auch der geilste Anmachspruch. Ey, Mädel, ich bin so schlecht im Bett, das muss ich erlebt haben. Aber gut, dann steht jetzt I spit on your grave und Convoy auf meiner To-Look-List. On your grave. Aber Déjà-vu, weil I spit on your grave. Ohne Déjà-vu ist der Teil 1.
Ach so, davon gibt es tatsächlich 2 Filme.
Ja, ich befürchte es.
Wow. Ich weiß, wo wir gerade bei komischen Movie-Titeln sind, wenn wir jetzt schon so abdriften. Aber letztens habe ich einen Anime-Titel gesehen, der hieß Can I Eat Your Pancreas? So.
Pankreas ist doch die Bauchspeicheldrüse.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, doch, der Titel ist so interessant, muss ich gucken.
Ich habe alle 2000 Staffeln Grey's Anatomy gesehen. Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse.
Ja, nehme ich dir ab. Du bist der
Pro. Ja, Pankreas, Bauchspeicheldrüse. Und die Pankreatitis ist demnach die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das ist auch so ein Wort, das man besoffen nicht aussprechen kann. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mach das mal mit 2 Promille im Kopf.
Ja, da reicht. Bei mir reicht schon 0,5.
Ja, das bei mir wahrscheinlich auch. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Was haben wir denn noch nicht gesagt zur Bildgestaltung, um jetzt mal wieder auf das sinnvolle Thema zurückzukommen?
Ja, übrigens könnt ihr euch auch Filme mal genauer anschauen. Also es wäre auch so ein Tipp für mich oder von mir, Filme anzuschauen, wie die ihre Bildgestaltung vollziehen, weil die achten auf alles. Es wird bei Filmen so peinlich genau geachtet, wie die Kamera auf wen zeigt. Und da sieht man sehr viel, also extremst viel, die Drittelregel. Man sieht aber auch, gerade was Dialoge angeht, was ja oft in Filmen dargestellt oder gezeigt wird, oder Teil eines Films ist, so wollte ich sagen, ist, wie Personen gerade bei diesem 16:9 Format gezeigt werden. Also ihr werdet immer wieder und immer wieder, es zieht sich durch fast alle Filme durch, immer die gleichen Bildausschnitte sehen. Und das Witzige ist, es wird uns nicht langweilig.
Ja. Genau. Und da sieht, also da ist auch das, was ich gemeint habe, mit nimm Sachen in Vordergrund. Wenn jetzt die eine Person im Raum filmen, ist es ganz oft so, dass die Kamerafahrt so beginnt, dass links und rechts noch der Türflügel zu sehen ist.
Genau.
Als Beispiel.
Ja, oder ja, gerade bei Dialogen hast du dann dieses Over-the-Shoulder-Blick. Du hast die Person, die du jetzt sehen kannst, also wo du das Gesicht sehen kannst, ist, sagen wir mal, die ist rechts in einem Drittel und auf der anderen Seite des Drittels ist dann die Person, mit der sie sich unterhält, da siehst du dann nur den Rücken, die Schulter im anderen Drittel. Das ist witzig. Wird sehr viel verwendet. Aber tatsächlich kann man auch so interessante Porträts machen.
Genau. Ich habe jetzt hier übrigens eine Seite gefunden, da kann man die goldene Spirale runterladen und sich mal drüberlegen, dass man sein Bild nach dem goldenen Schnitt auf, also nicht an der Kamera drüberlegen, sondern in Photoshop, dass man sein Bild nach dem goldenen Schnitt aufbauen kann.
Ja, das geht aber einfach mit dem Crop-Tool, soweit ich weiß. Also okay, kannst einfach...
Bei Photoshop, glaube ich, das hat keine goldene Spirale, glaube ich.
Doch, auf jeden Fall. Also würde ich drauf wetten.
Okay, let me Google that for you.
Also ich weiß es auf jeden Fall, dass Affinity Photo hat die goldene Spirale, die Drittelregel und so eine Art Bildmitte schräge. Und Photoshop hat ein paar mehr. Die haben die Spirale und die, was habe ich vorhin gelesen, die goldene, also Golden Triangle und noch mehr. Also die haben ein paar mehr Overlays. Hast du gefunden?
Ja, jein, noch nicht verifiziert gefunden.
Sonst macht er einfach Photoshop auf oder bricht dann alles zusammen?
Nee, das nicht, aber das dauert immer so ewig.
Ach, keine SSD.
Doch. 3 Stück.
Um Gottes Willen.
Aber Photoshop ist nicht auf der SSD.
Oh.
Auf der SSD sind die Dateien, mit denen Photoshop arbeitet, und die Auslagerungsdatei von Photoshop, aber die Programmdateien an sich sind auf einer HDD.
Ei.
Weil wenn die aufgerufen sind, braucht das ja nicht mehr.
Ja, okay. Ist das so?
Ja, weil die arbeitet dann nur noch mit den Bilddaten und die sollten auf einer schnellen Platte liegen.
Hm.
Und auch das Arbeitsvolumen, also praktisch den Cache von Photoshop, wo er zwischenspeichert, das ist auch auf einer SSD.
Ich dachte, das wäre im Arbeitsspeicher.
Ja, aber das sind ja nur 32 GB oder 64 bei mir. Aber da liegt ja nicht alles im Arbeitsspeicher.
Um Gottes Willen. So viel habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, 16 oder so.
Echt? Damit ja. Kann schon leben. Also bei mir wird es schon knapp.
Da reicht bei mir dicke. Ja, vielleicht arbeitet Affinity Photo auch effektiver. Ich weiß es nicht. Man munkelt. Oh, das habe ich lange nicht mehr gehört. Man munkelt.
Photoshop wird mit jedem Update langsamer, habe ich das Gefühl. Mein Rechner hat mit jedem Photoshop-Update zu wenig Leistung. So. Crop-Werkzeug. Geil. Krass.
Hast gefunden.
Ja, aber er rechnet sich gerade zu Tode.
Ja.
Also für alle, die Photoshop haben, ich kann, wenn ich das Crop-Tool aufrufe, so ziemlich in der Bildschirmmitte das Raster auswählen. Drittelregel, Raster, Diagonal, Dreieck, goldener Schnitt oder goldene Spirale.
Mhm.
Die goldene Spirale, dazu kann man viel nachlesen im Online. www.online.de kann man das nachlesen.
Ja, da gibt es eine ganze Doku über die Fibonacci-Folge.
Ich habe gestern meinen Kollegen verarscht. Der hat mich gefragt, du, Sascha, haben wir einen Sanitärartikelkatalog bei uns? Und Sanitär ist ja der verbotene Beruf. Das sind ja die hier, ne? Ich bin der Stromer.
Ja.
Da habe ich gesagt, nö, aber guck doch unter www.online.de.
Oh nein.
Und dann hat er mich gefragt, ja, zusammen oder... Und ist schon auf dem Weg zum Rechner gewesen.
Oh ja.
Also das Photoshop ist, hat auch die goldene Spirale.
Ja, die so kannst du auch Zeit rotieren. Noch. Die kannst du auch rotieren mit irgendeinem Tastenkürze.
Ja, das geht, glaube ich, auch. Jetzt würde mich aber interessieren, hat Lightroom die goldene Spirale? Aber solange ich jetzt in Lightroom nach der goldenen Spirale suche, hast du noch eine Bildgestaltungsregel?
Eigentlich nicht. Nicht, was jetzt den Rahmen springen würde. Aber ich habe so meine Notizen habe ich durch.
Also, wir haben uns ja heute schon, wir zwei, ausgiebig über Farben unterhalten.
Ja,
das stimmt. Auch die sind eine ganz wichtige Bildgestaltungsregel. Achtet auf störende Farben. Wenn ihr jetzt ein Motiv habt, euer Model hat jetzt so, ja, keine Ahnung, weiße Klamotten an und so weiter und so fort. Und irgendwo im Bild ist was Rotes. Ja, es fährt ein rotes Auto durchs Bild, das eigentlich überhaupt nicht zum Motiv dazugehört. Dann lenkt das den Blick von eurem Motiv weg. Rot ist eine dominante Farbe und das Auge nimmt zuerst das Rot praktisch war. Also guckt drauf, dass nichts, was irgendwie farblich extrem heraussticht im Bild ist, was nicht zum Motiv gehört, denn das wird euer Motiv, also von eurem Motiv ablenken.
Auf jeden Fall abschwächen.
Genau. So viel kann ich noch sagen. Und was habe ich noch? Genau, die Schärfe ist noch wichtig. Bei Porträts, ja, das passiert mir ganz oft, dass die Schärfe auf der Nasenspitze liegt.
Oh ja.
Das ist aber, wir Menschen sind darauf fixiert, anderen in die Augen zu gucken. Also sollten die Augen bei dem Motiv scharf sein und nicht die Nasenspitze.
Und da würde ich dazu sagen, dass manche Objektive haben so eine geringe Schärfentiefe, da würde ich dann immer empfehlen, das nähere Auge, also wenn das Model jetzt schräg schaut, zum Beispiel die Nase schaut jetzt nicht Richtung Kamera, dann sollte das Auge, was näher zur Kamera ist, auf jeden Fall scharf gestellt werden. Wenn das hintere Auge so ein bisschen unscharf ist, macht das nichts. Aber wenn das umgekehrt wäre, also sieht merklich aus. Strange. Ja, das wirkt, es kann euer Bild so zerstören. Ich habe so, also was heißt so viele, aber ich habe wirklich einige Bilder, wo ich denke, boah, geiles Bild. Und dann lade ich das rein und dann denke ich, oh nee, der Fokus ist falsch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr was falsch, also was heißt ihr was falsch gemacht habt, aber es reicht, ihr macht den Fokus, also ihr fokussiert, Model bewegt sich, ihr bewegt euch, bam, ist weg. Deswegen freue ich mich eigentlich auch schon auf spiegellose oder auf meine erste spiegellose Kamera. Da muss man darauf gar nicht mehr so achten.
Ja, das stimmt wohl, weil die Canon mit den Dual Pixel RAW kann man ja im Nachhinein noch den Schärfepunkt verändern. In einem gewissen Umfang. Mhm. Also ich habe es tatsächlich ausprobiert. Mhm. Mit einem Leihgerät. Der einzige Nachteil an dem Ganzen, die Adobe-Produkte können noch nicht mit dem Dual Pixel RAW arbeiten. Das heißt, ich kann die Datei zwar aufmachen und bearbeiten, aber nur so, wie ich es fotografiert habe. Ich kann jetzt nicht nachträglich in Adobe, wenn ich jetzt sage, also zur Erklärung bei den Dual Pixel RAW, ich weiß nicht, wie Canon das macht, aber ich kann im Nachhinein wirklich sagen, hier ist jetzt die Nasenspitze scharf, ich möchte aber das Auge. Und es funktioniert auch. Aber eben nur mit der Canon eigenen Software. Das heißt, ich muss das Bild aufmachen, muss es in der Canon Software öffnen, muss die Schärfe ändern, muss es wieder abspeichern unter selben oder neuem Namen und muss es dann in Photoshop öffnen. Weil Photoshop, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Kamera ausgeliehen hatte vor einem Dreivierteljahr, noch nicht mit Dual Pixel RAW arbeiten konnte. Mhm. In dem Maße, dass man den Schärfepunkt verändert.
Ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich schon den Tipp bekommen habe, dass der RAW-Converter von Canon gar nicht so verkehrt sein soll. Ich habe es selber noch nicht getestet, will ich aber auf jeden Fall machen und nachholen. Er soll aber auch relativ gut sein.
Also der RAW-Converter von Canon ist schon geil.
Weil er halt auf seine Kameras, also sie wissen halt, was ihre Kameras können und was nicht. So. Und genau. Das will ich auf jeden Fall mal testen. Da wird es dann einen ausgiebigen Testbericht geben.
Genau. Kurze Info, Lightroom kann auch die goldene Spirale. Ich weiß noch nicht, wie ich sie drehen kann, aber es kann die goldene Spirale.
Drück mal O.
O. O wie Ohn.
Ja, oder Steuerung O.
Nee, da wechsle ich nur die verschiedenen Gittervarianten. Geil.
Na, dann Steuerung O oder Shift und O.
Du bist mein Held.
Ich weiß. Und das war sehr
Shift und O. Alter, du bist so geil.
Und das war sehr aus dem Kopf, obwohl ich kein Photoshop habe.
Ja, das ist Next Level Shit.
Ja, Mann. Ja, so arbeite ich aber oft. Oder was heißt oft? Ab und zu gucke ich mir das so an und vergleiche mein Bild. Und wenn ich denke, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gucke ich mir an, ja, okay, ist nicht auf dem Drittel, ist nicht auf die goldene. Ist alles nicht richtig und dann kann man das noch ein bisschen einstellen.
Und für alle, die sich jetzt fragen, von was labern die Deppen da? Einer von uns wird mit Sicherheit ein YouTube-Video zum Beschneidungstool machen. Also jetzt.
Ich hab schon ein Bild über das Crop-Tool. Aber ja, wer findet die Foto?
Ja gut, dann mache ich eins für Photoshop. Das ist nicht das Beschneidungstool für Priester, sondern das Beschneidungstool für Bilder.
Ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass ich ein Video gemacht habe.
Kennst du die? Du kennst doch bestimmt so Eierköpfteile. Wo du so zusammendrückst, da kommen so Zähnchen raus, die dann dem Ei den Kopf abschneiden, um es aufzumachen.
Ja.
Da haben sie bei einer Quizshow gefragt. Dings vom Dach hieß die Sendung, glaube ich. Da konntest du Sachen hinschicken und die Leute da mussten raten, was das ist. Und da hat einer das hingeschickt und die sind nicht draufgekommen. Die hatten wirklich tatsächlich auch geglaubt, es wäre dafür da, um Beschneidungen durchzuführen. genau. Wir waren jetzt wieder zurück zum Thema. Wir schweifen ja, schon wieder zu weit ab.
Tatsächlich.
Wir waren stehen geblieben bei Farben und Schärfe.
Genau. Ja, da, also bei Farbe kann man im Nachhinein halt noch viel machen, aber bei Schärfe halt nichts. Da ist dann der Drops gelutscht meistens.
Genau, es sei denn, man hat halt Dual Pixel Raw oder ähnliches, was aber auch nur in einem gewissen Maße funktioniert.
Oder ihr benutzt die Foto-App, von der wir letztes Mal
erzählt
haben.
Die kann auch mega gut nachschärfen.
Aber da müsst ihr schon die Podcast-Folge vom letzten Mal hören.
Genau. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Und da ich jetzt gesagt habe, ich mache so ein komisches Video, muss ich jetzt mal so ein Video machen.
Tja, viel Spaß. Ich bin gespannt.
Ich gebe Bescheid, sobald ich es habe.
2021. Nein.
Ja, beim Bildaufbau, also das war jetzt so vom Motiv her, haben wir jetzt so den Bildaufbau ein bisschen durchgesprochen. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die man beim Fotografieren und beim Bildaufbau beachten muss.
Ja, definitiv.
Schon allein die Farbauswahl und die Farbkombination. Ich glaube, darüber kann man auch eine eigene Folge schon fast machen.
Ja, wir haben das Thema tangiert.
Genau, wir haben es tangiert. Ich glaube aber auch, dass wir das dazu eigentlich mal eine eigene Folge machen könnten eigentlich.
Definitiv. Wenn ihr das wollt, schreibt uns doch. Schreibt uns eure Fragen und wir beantworten sie.
Genau.
Vielleicht.
So, jetzt setze ich hier das so, dass bei der Janine die Mitte von der Schnecke von der Spirale auf dem Auge sitzt und bam, ist das Bild nochmal geiler, Alter, ist das Porno. Du hast mich heute zum glücklichsten Menschen heute gemacht.
Tja, krass, man lernt nie aus.
Man lernt nie aus. Also ich wusste ja, dass das so einfach ist.
Tja, manchmal ist das Leben einfach.
Das mit dem Drittelbein beschneiden wusste ich, aber das mit der goldenen Spirale wusste ich nicht.
Das freut mich.
Ja, dann wären wir eigentlich für heute, hätte ich gesagt, schon durch.
Mhm.
Was heißt schon? Ist jetzt auch wieder.
Ja, es sind fast wieder eine Stunde. Ja. Folgt uns auf allen sozialen Medien, völlig ohne Grund.
Genau, völlig ohne Grund. Und warum? Einfach weil ihr es könnt.
Ja, weil ihr dann im Club seid.
Genau. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge, auch nicht die Folge, in der ich euch erzähle, wie ich das Video über die goldene Spirale gemacht habe.
Mm.
Und auch nicht die Folge über die Farben und Farbmanagement.
Oh ja.
Was auch ein ganz wichtiges Thema ist. Da habe ich den Sascha heute schon sensibilisiert.
Oh ja.
Genau. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Gehabt euch wohl.
Allzeit gutes Licht. Tschüssi.
Gutes Licht. Ciao.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.